To all of you, herzlich willkommen, ihr alle.
You are very, have a lot of persistence after the 2 days we've been through to come tonight, and so I honor you for that.
Ihr habt ein ausgezeichnetes Durchhaltevermögen, dass ihr nach diesen 2 Tagen, die wir jetzt schon hinter uns haben, noch heute Abend kommt. Dafür ehre ich euch.
We wanted to give those who are working in or living in Israel a chance to be with us and among us and speak about what they're doing.
Wir möchten denen, die in Israel leben und oder arbeiten, die Gelegenheit geben, uns zu berichten, was so vor sich geht.
And so that's what we're going to do tonight. My role tonight is to ring the bell.
That's what
we're going to have to stay on schedule. Otherwise, we won't get to the people at the end.
Und meine Aufgabe ist es, die Glocke zu läuten und darauf achten, dass die Zeiten eingehalten werden, damit jeder drankommt.
So I will just come up and announce each person in turn, but we're going to start. Alexander, please lead us in worship.
Ich werde dann die einzelnen Ansagen, aber wir beginnen jetzt erst mit einem Video.
Includes with Torah positive. Glory is good. And so this, and then Luther's own views on scripture. So I said that
Luther's Sicht
the
der Schrift.
Academic book, Luther and the Messianic Jews, is a timely and important contribution to the 500th anniversary of the Protestant Reformation to be celebrated in Wittenberg, Germany in 2017. It brings together scholarly contributions on the interrelationship between two theological traditions and histories which sit uncomfortably together, which is British understatement for they can't stand each other.
Gut, also sein Kommentar zu dem Buch ist, dass es eben rechtzeitig zum Jubiläum dieses Thema, das kommentiert und auch die Geschichte der jüdisch-christlichen und jüdisch-lutherischen Beziehungen, die sehr kompliziert waren.
The emergence of Messianic Judaism as a theological and existential reality.
Dann die Realität der messianischen Jüdischen Theologie.
Provides suggestive theological and ecumenical models for how these streams might be brought together. That's me being diplomatic again.
Und
ganz
diplomatisch sage ich dann, dass da Lösungsansätze sind. Es geht einfach darum, die zusammenzubekommen. Versöhnung ist wirklich ein Thema, nicht nur zwischen Lutheranern und Katholiken, sondern auch zwischen Juden und Christen, weil das dann Luthers Vision von einer reformierten Kirche entspricht.
The hardest thing has been to find Messianic Jews to write intelligently about Luther and Lutheran theology.
Das Schwierigste war messianische Juden zu finden, die was Vernünftiges schreiben über lutherische Theologie, wenn das umgekehrt sehr gut funktioniert.
A work of Jewish polemic against Christianity. And so there are scholars who have worked on this a lot. Again, it's about 70 to 80% done. So I'd really appreciate
it. Haben sich viel dieser Thematik beschäftigt und da bin ich auch ungefähr 80% fertig. Und bitte einfach um Gebet, dass wir das fertig bekommen.
So the way the evening's going to go is we're going to have three reports.
Also so machen wir, wenn 3 Berichte haben, und dann werden wir für diese 3 Leute beten.
Yes, it's a short question. Otherwise, I ring the bell.
Kurze Frage ist erlaubt. Ja.
Richard, this morning you talked about the prayer Orthodox Jews pray every day.
Yes.
Richard, du hast heute Morgen dieses Gebet um Vergebung, das orthodoxe Juden jeden Tag beten, angeführt. Ich glaube, Yeshua hat auch so etwas gebetet heute Abend. Und ich glaube, daraus kommt dieses Vater, dass sie wissen, wie sie es nicht mehr.
And we use the Orthodox Siddur that is basically the one put together around the 13th, 14th century. So we don't have written evidence before that, but it's probably much earlier.
Wir haben keinen sicheren Beweis für das Gebet, schon deshalb wahrscheinlich ist es sehr älter. Also ich kann es nicht beweisen, dass Yeshua das gebetet hat, aber es geht wirklich zurück in ein Herzstück jüdischer Tradition. In diesem Jahr.
The World Youth Games will be held in Krakow, Poland.
Wird eine Jugendkonferenz in Krakow, Polen im Juli gehalten werden. Es gibt drei Treffen, drei Versammlungen in Lodz. Naja, ich bleib mal lieber bei Lodz. Und die Deutschen, können die mich hören?
Die
Einladung, die ich bekommen habe, dort in Lodz meine Geschichte zu erzählen,
am
21. Juli,
eine Frucht
des Treffens Wittenberg 2017, letztes Jahr in Rom. Denn dort,
dass Crystal
und ich uns getroffen haben,
following that encounter, she took part in a treffen von der Antwortlichen, a leaders meeting, where she sat next to a young priest.
Verantwortlichen war sie vor gewesen, wo sie neben einem jungen Priester saß.
Gerald Jäger is a leader of Shemin Lev, if any of you know them. And somehow, George's name and my name came into the conversation.
Und da sind irgendwie mein Name und George's Name in einem Gespräch genannt worden.
Simultaneously, Gamort and Martin from Sauerland, who are from Free Church background, we have met them at a meeting arranged by Hans Wiedemann here, and they, at the same time as that encounter of Crystal, were in the process of joining Shemin Lev, which is basically a Catholic organization which is very much concerned with unity.
Diese katholischen Organisation, die sich sehr um die
Einheit
kümmert,
my book,
und haben wiederum das Buch
Ohne der Asche
weitergegeben,
where I describe my parents' stay in a Lodz ghetto.
Da erwähne ich, dass meine Eltern im Ghetto von Lodz waren, bevor sie dann Kulmo vergasten. Deswegen haben sie mich angesprochen, dass ich diesen jungen Leuten bei diesem Treffen in Polen einfach mein Zeugnis erzähle. Meine Eltern waren im Ghetto von Lodz
vom
November 1941 bis zum 3. Mai
1942.
Am 3.
Mai 2010 George and I were in Lodz and Chernow with 8 friends.
Und in Kulmow mit 8 Freunden.
Of those 8 friends are here.
Und 6 von diesen 8 Freunden sind hier.
In
dieser Wittenberg-Versammlung. There
are David and Rachel.
Das sind
they are Verena and Hans-Peter. They are Julia and Ryan.
And Ryan.
Listening to Sister Joella and Richard today,
Jayla und Richard zugehört habe heute.
I'm very cautious about the implications of my return to Lot's once more.
Das macht mich sehr vorsichtig.
And the public exposure of my story.
Auf die Folgen.
Yes, at the same time.
Wie sich das öffentlich auswirkt, wenn ich meine Geschichte erzähle. Gleichzeitig habe ich so diesen unausweichlichen Eindruck, dass der Herr mich einlädt, nach Lots zurückzukehren.
Das ist
der Herr, ist, der all diese Verbindungen geschaffen hat, die zu dieser Einladung geführt haben. Also fasse ich Mut,
I am not a victim.
Weil ich kein Opfer bin.
I have a heavenly father.
Ich habe einen himmlischen Vater, der mich liebt.
But I think some of the caution is,
ich denke,
it was very painful to go to loss.
So ein bisschen Vorbeute haben.
Es ist God provided these friends
schmerzhaft. Es war sehr schmerzhaft
nach Hause.
Und Gott hat mir damals diese Freunde zur Seite gestellt, als Schutz, als Deckung. Und so mein Eindruck, dass es euer Gebet sein wird, wie der Herr euer Herz berührt, das bewirken wird, dass ich genug Mut habe, meine Geschichte nochmal in Gott zu erzählen.
Und
diese Finsternis und Schrecken noch einmal durchzumachen. Aber der Herr hat eine Absicht über mich hinaus. Er möchte diese jungen Leute segnen.
Und
ich glaube, mit der Unterstützung des Gebetes des Volkes Gottes und der Gegenwart Jesu, da ist die Kraft Gottes da.
Und
die Kraft Gottes, die Vergangenheit zu erlösen wird.
At some point, I'm going to play loud music for you. I live and work in the south of Israel.
Ich lebe und arbeite im Süden Israels, in der Nähe von
Beersheba.
Und unser Dienst heißt Ströme der Wüste. Und wir arbeiten mit benachteiligten Familien, mit Witwen, Waisen, Flüchtlingen, Einwanderern. Und wir haben in den letzten 7 Jahren auch so Kinderarbeit entwickelt. Und was ich euch zeigen möchte, mehr als alles andere, ist ein Zeichen der Zeit. Ein begeisterndes, besonderes Zeichen der Zeit. Das bin ich. Wäre besser, ja?
Es
wäre besser, das abgeschlossen. Ich wurde in Russland geboren, in säkularen russischen Familie. Mich noch hören? Ja, okay.
Ups, war das zu fast? Ups. No, no, it's just me. I do everything fast. Slowing down.
Ich mache mal alles so schnell.
Running youth camp. So.
Also Jugendlager und die jungen Leute
laufen rum und das machen wir einmal im Jahr, dass wir dieses Jugendlager machen und wir haben wirklich immer den Segen der Gegenwart des Heiligen Geistes. Wenn ich so rumrenne, sehe ich eine freiwillige Helferin da am Rand sitzen und weinen. Und diese freiwilligen Helferin muss mir ja nett sein, sonst kommen sie nicht mehr. Also halte ich an, setze mich neben sie. Frag, bist du in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Aber ich beobachte nur die Kinder und sind die wichtigsten Kinder auf der Welt. Und ich weiß, das hört sich so an, aber es ist einfach so, die Kinder sind die wichtigsten Kinder auf der Welt, weil sie sind ein Zeichen der Zuwendung Gottes zu Israel. Sie sind die zweite und dritte Generation der Leute, die nach Israel kamen. Und wir haben die Aufgabe, sicherzustellen, dass sie zu voller Reife heranwachsen. Wenn die heranwachsen, dann wird meine Zimmerdecke ihr Fußboden sein. Ich habe solchen Glauben, dass sie so viel mehr im Herrn sein werden, als wir jemals uns erträumt haben. Aber jetzt sind sie so Löwenwelpen und alles kann ihnen gefährlich werden. Und das ist unsere Aufgabe, einfach ein Schutzwall um sie herum zu sein. Zusammen mit ihren Brüdern und Schwestern von den Nationen, dass sie wirklich aufwachsen, so stark sind, wie sie wirklich sein wollen, dass sie zu dieser Armee heranwachsen. Aber wir haben auch die Witwen und die Armen. Und Yeshua hat gesagt, ihr wart die, die mich besucht haben, als ich im Gefängnis war, als ich arm und zerbrochen war. Ihr habt mir zu trinken gegeben. Und fragten dann, wann haben wir das denn getan? Und Jesu Antwort bezog sich auf sein eigenes Volk, als ihr diesen Kleinen gedient habt. Also das ist die Aufgabe, die ich sehe, dass wir diesen Schutzwall bauen für die Kleinen in Israel. Ich zeige euch ein sehr kurzes und lautes Video. Und dann werde ich euch ein Projekt vorstellen für eure Gebete.
Or not loud at all. Now, if we can't get the sound, then there is no point.
Okay, ohne den Ton macht es keinen Sinn. Gerade für die deutschen Zuhörer, mein Akku ist relativ weit unten. Ich hoffe, er hält durch. Das ist das Wunder vor euren Augen. Das sind die Gesichter der Kinder, mit denen wir arbeiten. Und das bringt mich zu dem Projekt, von dem ich euch erzählen wollte. Das ist wahrscheinlich die verrückteste Vision, die ich je hatte. Ich kann gar nicht glauben, dass ich da jetzt den Anfang mache, aber ich mache es. Wir leben in Schussweite vom Gazastreifen. All die Kinder, die ihr gesehen habt, auch die Mütter, mit denen wir arbeiten. Sie hören immer wieder Sirenen. Und kriegen Bombenangriffe. Und eine ledige Mutter mit ihren Kindern, die schaffen es nicht in den Bunker. Sie haben alle bisher überlebt. Und vor ein paar Jahren hat der Herr mir aufs Herz gelegt, ihnen einen Schutzraum zu bauen. Und letzten Herbst bekam ich diese Vision, ein Gemeinschaftszentrum zu bauen mit einem Schutzraum und Geschäften, Apartments. Und das trage ich in meinem Geist, dass aus der Vision ein Projekt wird. Und ich brauche Gebet von euch für Weisheit, für Verbindungen. Ich brauche einen Mentor, der mich durch diesen Prozess coachen wird, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Und ich brauche auch beständige Ermutigung vom Herrn, weil es eine sehr große und verrückte Sache für mich ist.
Okay, so Marianne ist up here. Richard, can you head to the back? So what we're going to do, Hannah's here in the middle.
Was wir also tun, wenn Richard ist hinten, Marianne ist vorne, Hannah ist in der Mitte. Und legt einfach in die Hände auf und werden 10 Minuten Zeit nehmen und werden einfach beten. Ja. Sucht euch einfach einen aus, dass wir 3 Gruppen haben und tretet in die Fürbitte ein.
Very excited. This is the first time Orna has been with us. She visited our community in Texas last year and brought a very powerful message that really affected us deeply. We're still working on our hearts. So Orna, please share with us some of what's on your heart and what you're doing.
Orna is the next one, and ich bin sehr begeistert. Ich heiße Orna, lebe in Israel, bin in Israel geboren. Und in der kleinen Karte, die ich auch aus dem Tisch habe, könnt ihr auch lesen, was ich so tue. In 10 Minuten kann ich nicht so viel sagen. Ich möchte mich auf einige Sachen konzentrieren, was mir auf dem Herzen liegt, was Gott mir gegeben hat, mich zu kümmern um die Witwenschaft Israel. Und das ist meine Leidenschaft, die Nationen zu rekrutieren für die Wiederherstellung dieser Witwe. Das Alte Testament benutzt Witwe in einem viel weiteren Sinn, als wir das normalerweise benutzen. Eine Witwe ist jemand, der seinen Partner verloren hat, aber die Bibel benutzt das in einem weiteren Sinn. Auch ein Land, eine Stadt, besonders Jerusalem, wird als Witwe bezeichnet, wo niemand da ist, der sie führen kann. Es gibt diese Verheißungen für Israel in Jesaja 54, dass sie an einem Tag der Schmach ihrer Witwenschaften nicht mehr erinnern wird. Ich bin vor 33 Jahren gerettet worden. Gott hat mich aus meinem Land herausgebracht nach Südafrika. Das hat mein Leben revolutioniert. Ich war damals nicht froh. Ich war voller Ängste, dachte, vielleicht lassen sie mich nach Israel nicht mehr reinlassen, weil ich dachte, ich sei jetzt kein Jude mehr. Ich wusste gar nichts von den jüdischen Wurzeln des Glaubens und der jüdischen Identität von Yeshua. Und es war für mich lange Zeit einfacher, zum Vater zu beten. Immer wenn ich das Gesicht von Yeshua gesucht habe, das war schwierig für mich. Ich habe Blut gesehen, aber es war nicht seines auf diesem Kreuz. Und ich sah das Blut der Pogrome und des Holocaust, weil so werden wir großgezogen in Israel. Und am Ende des 19. Jahrhunderts hat Gott angefangen, Dinge zu ändern. Und er zeigt dieser Witwe Israel sein Angesicht wieder als der Bräutigam. Sie war ja seine Braut. Und so wird es im Alten Testament beschrieben. Sie hat ihn verlassen, aber er bleibt treu, weil er treu ist. Und jahrhundertelang hat er den Heiden sein Gesicht gezeigt. Und wenn ein Heide gerettet wird, dann ist Jesus ein Teil des Pakets, keine Frage. Aber für einen Juden ist das eine Krise, zurückzukommen zu Gott. Das ist okay, aber Yeshua noch einmal da einzuziehen, ist noch ganz was anderes. Aber Dinge verändern sich und diese Witwenschaft wird durchbrochen. Und Gott bringt diese Einwanderung zurück zum Land und zurück zu ihm. Das ist ein Vers in Zacharja 2, Vers 8, den ich lesen möchte. So spricht der Herr der Heerscharen. Er hat mich als Herrlichkeit für die Nationen gelegt. Und ich tue viel zu Hause. Der Schwerpunkt meines Dienstes ist, Herzen wiederherzustellen. Gott hat mir eine wunderbare Formel gegeben. So, es ist so ein Weg durch die einzelnen Abteilungen der Stiftshütte. Das haben wir auch im Osten dargestellt. Und wir tun etwas Ähnliches, als was die Priester damals taten, und das verändert Herzen. Herzen, das ist meine Leidenschaft, dass zerbrochene Herzen wiederhergestellt werden. Aber indem wir das tun, lernen wir Leute, ihre Zerbrochenheit zu nehmen, als Baumaterial zu Gottes Ehre. Nicht das zu ignorieren, sondern damit weiterzugehen. Und das bereichert meine Welt. Ich verstehe die Witwenschaft, ich verstehe dieses Opferdenken, ich verstehe, wie sie empfindet. Das hat natürlich auch mit meiner eigenen persönlichen Geschichte zu tun. Und das nehme ich, und während ich unter den Nationen reise, lehre ich die Nation, wie sie eine moderne Ruth sein können in Bezug auf die moderne Naomi. Naomi heißt Wohlgefallen, und das ist noch nicht erfüllt. Zacharja sagt, so spricht der Herr der Heerscharen, der euch berührt, berührt meinen Augapfel. Ein Freund von mir hat sich zu schnell ein
Blatt Papier aus dem Drucker gerissen und es ist dir was ins Auge geflogen. Und was passiert dann? Wir schließen sofort unser Auge und wir vergießen eine Träne. Und so ist es auch, wenn du Israel berührst, unangemessen berührt. Das ist, was in Gottes Auge passiert. Es schließt sein Auge. Mir ist gar nicht klar, wie Leute überhaupt Gebetserhörungen bekommen können, wenn sie so sehr gegen Israel sind. Wenn wir doch Gottes Auge berühren. Er weint über die Art und Weise, wie wir Israel behandeln. In der Geschichte von Ruth ist meine Lieblingsgeschichte, mein Lieblingsbuch. Ich glaube, wir leben in der prophetischen Erfüllung dieses Buches. Das geschieht jetzt. Es gibt noch eine Witwe. Ruth ist eine Witwe und sie folgt Naomis. Naomi, Witwenschaft. Orpa ist die andere Witwe und der Name bedeutet Hals. Sie liebt Naomi auch und wir haben viele Heiden Israel lieben, aber sie geht zurück und sie ist quasi aus der Geschichte raus. Und deswegen, wenn ich reise, dann fordere ich Leute heraus, gut zu sein, nicht Opa, und in Gottes Auge zu schauen und wirklich sicherzustellen, dass sie Israel sehen. Nicht Israel weiter zu quälen mit ihrer Starrköpfigkeit, ihrer Bitterkeit, aber sie hat eine herrliche Zukunft. Und dieses Zusammenwirken von Ruth und Naomi hat physisch den Messias hervorgebracht. So, das ist mein Bild, dass etwas Starkes passiert in Bezug auf die Wiederkunft des Messias. Und es gibt ein Buch da draußen, da könnt ihr einiges darüber nachlesen. Dieses kleine Buch empfehle ich wirklich. Da geht es darum, wirklich täglich oder sogar minütlich in Vergebung zu leben. Schaut es euch an. Und ich glaube, es ist ganz gut, etwas von Hannes zu hören, zu dem, was du gerade über Ruth gesagt hast. Ich habe heute von meiner Frau Birgit eine Mail bekommen. Und das nächste Kiesemusik wird über Ruth sein. Und wir beten viel darüber, was wir für Themen da ansprechen sollen. Und da hast du uns gerade etwas über die Bedeutung von Ruth gesagt. Wir können mit den Kindern arbeiten. Wir haben ungefähr 600 Kinder in Österreich und Martin hat in Uganda noch viel mehr. Bitte betet dafür, für dieses Musical, für meine Frau. Birgit schreibt seit 2 Jahren daran. Meistens geht es schneller, aber diesmal dauert es länger. Und ich glaube, Gott wird es benutzen, auch für Wittenberg 2017. Und so bitte ich euch da um Gebet für Birgit und für die, die das Musical fertig machen. Und wir hoffen, dass 2017 das Musical Ruth hier in Wittenberg laufen wird. Sie sind eingeladen. Wow. Dein Zeit. Ich bin Bob Odell. Ich bin nicht kein Jude, aber ich arbeite viel in Israel und möchte euch ein bisschen was von mir erzählen, damit ihr versteht. Vor 20 Jahren hat Gott mir aufs Herz gelegt, ein hochtechnischen Geschäft zu starten. Ich hatte bestimmte Pläne. Es sollte ein amerikanisches Geschäft sein, sollte von Christen geleitet werden, die an sich für das Reich Gottes haben. Und ich dachte, ich sollte es leiten. Und nach vielen Monaten, als die Tür nicht öffnete und Gott nicht redete, habe ich nochmal zum Herrn geschaut. Und während ich in der Gemeinde war, während einer Predigt, sagte Gott mir, was er über diese vier Ideen dachte und hat mich gleichzeitig zu einem anderen Plan gebracht, mit einem Wort, und wollte ich bestimmt wissen. Es war der Name von jemand. Er war jemand, den ich kannte, jemand, mit dem ich jahrelang gearbeitet hatte, den ich auch respektierte. Aber ich hatte ihn schon von der Liste genommen vor langer Zeit, weil er ein Jude ist, den ich an Jesus glaubt. Er war manchmal ein orthodoxer Jude. Sogar, er wusste eigentlich nicht mal, ob es einen Gott gibt zu diesem Zeitpunkt. Aber ich habe sehr darüber gebetet und habe um Bestätigung gebeten. Und es stellt sich dann heraus, dass die perfekte Zeit war, ihn zu fragen. Viele Dinge fügten sich zueinander. Und meine Gedanken fielen alle zu Boden. Er sagte, er zieht zurück nach Israel. Und da mein Boss zu der Zeit war, war es nicht für mich arbeiten. Und die anderen Punkte waren damit auch weg. Ich habe irgendwann die vier Ideen vergessen. Und weil das Geschäft lief gut und Israel ist ideal für so hochtechnisierte Neugründungen. Und dann hat Gott mich wirklich überrascht. Er hat mir eine Frage gestellt. Kam dir schon mal der Gedanke, dass dieses Geschäft Übung sein könnte für was anderes? Und dann dachte ich, nein, ich dachte, das wäre dein Plan für mein Leben. Und der Herr sagte, nichts. Aber im 11. Jahr wurde das Geschäft verkauft, im 14. Jahr, war ich bereit, Gott gab mir grünes Licht, weiterzugehen. Als Unternehmer ist es nun mal ein neues Geschäft. Also diesmal hatte ich ein paar Fragen an Gott, und es waren schwierige Fragen. Ich möchte, dass meine Arbeit und mein Glaube total zusammengehen. Ich möchte wann immer im Geschäft beten können, ohne ungehindert, nicht nur in meinem Büro, privat. Die zweite Bitte an Gott war, ich möchte, dass das Produkt direkt das Reich Gottes fördert. Und nicht indirekt, sondern ganz direkt. Und meine dritte und vierte Bitte kam nach einer tiefen Erfahrung von Umkehr. Diese Buße kam nach 25 Jahren, wo ich mit Israelis und Juden arbeitete. Und diese Umkehr gegenüber Israel führte zu zwei weiteren Bitten. Ich möchte, dass das Geschäft Israel segnet. Drittens und viertens, ich möchte orthodoxen Juden helfen, dass sie Geschäfte beginnen. Und dieses Mal habe ich alle vier Bitten bekommen. Ich möchte euch sagen, wie das passiert ist. Ungefähr 9 Monate später, 2014, ich bin nach Israel gereist, zu einer christlichen Gebetskonferenz in Jerusalem. Da ging es um Jerusalem zu beten. Wir waren an einem der Tage auf den Mauern von Alt-Jerusalem, um zum Frieden Jerusalems zu beten. Wir hatten einen orthodoxen Juden eingeladen, uns mit den Gebeten zu helfen. Der sollte uns helfen, auch wie man für Jerusalem betet. Als wir fertig waren, sagte der orthodoxe Jude, übrigens, Vor ein paar Tagen hatte ich eine Idee. Meine Frau sagt mir, es ist die beste, die ich je hatte. Wie viele von euch Christen werden interessiert? Wer interessiert, die Tora von mir zu lernen über das Internet, wenn ihr zurückgeht in eure Länder? Da war die, wow. Und sobald er das sagt, sagt der Heilige Geist, das ist dein Mann.
Is Root Source, which, as you can guess, has to do with the roots of our faith.
So, das Geschäft heißt also Wurzelquelle. Und es sind israelische Juden, die Christen weltweit über das Internet lehren. Es sind 10 ungefähr, die das machen. Und das es funktioniert sehr gut und mit geringen Kosten. Und du kannst jüdische Gebete lernen als Christ und hebräische Sprache, jüdische Geschichte. Frauen in der Bibel, Namen Gottes. Und es gibt noch anderes. Und ich muss euch ein Geheimnis verraten. Wisst ihr, was Wurzelquelle wirklich ist? Ist Versöhnung. Als Geschäft verkleidet. Lass mich erklären, was ich meine. Christen erniedrigen sich, um unter Lehre von orthodoxen Juden zu sitzen, die nicht glauben, dass Jesus der Messias ist. Auf jeden Fall noch nicht. Und die israelischen Teacher erniedrigen sich in den Augen anderer Juden ihrer Gemeinschaft, indem sie öffentlich zugeben, dass sie Christen die Wurzeln des Glaubens beibringen. Und die kostbaren Einsichten weitergeben, die sie über die Jahre gelernt haben. Und lehren es nach außerhalb ihrer jüdischen Gemeinschaft. Und sie sind bereit, das zu tun für uns. Die Ergebnisse haben zu Verwandlungen auf beiden Seiten geführt. Die jüdischen Lehrer sind berührt von den Fragen, die zurückkommen und ihnen gestellt werden und den E-Mails hin und her gehen. Die Leute, die studieren, sind verändert worden. Ihr könnt das draußen auf dem Tisch sehen und da ist auch die Internetadresse. Und wir haben schließlich ein Buch zusammengeschrieben. Und dieses Buch hat ein Konzept, das so einfach und auch so revolutionär ist. Und dieses Konzept ist mehrfach zum Ausdruck gebracht worden in dieser Konferenz. Das Konzept ist dieses. Du kannst nicht völlig Gottes Plan und seine Absichten für diese Welt heute verstehen. Und damit meine ich Deutschland, das Vereinigte Königreich, Amerika. Du kannst nicht völlig Gottes Pläne und Absichten für die Welt heute verstehen, wenn du nicht sie betrachtest durch die Linse Israel zuerst. Das ist das Buch. Wir haben verschiedene Konzepte genommen, christliche, prophetische Konzepte, und haben uns das angeschaut. Ein dieser Konzepte ist das Jubeljahr. Wir glauben, dass wir jetzt in einer Jubeljahr-Saison sind. Es gibt viele Gründe, dass du darauf kommen kannst, wenn du katholisch bist. Der Papst hat also ein Jubiläumsjahr erklärt. Wenn du Lutheraner bist, dann siehst du, nächstes Jahr ist ein Jubiläumsjahr. Wittenberg 2017. Wenn du ein Freikirchler bist, viele von euch beten für Erweckung, Und ganz viele Worte sind gekommen, dass Erweckung jetzt kommt, jetzt beginnt. Und natürlich, was Israel angeht, glauben wir, dass von Israels Standpunkt, dass alles dahin deutet, dass das ein Jubeljahr ist. Und das ist zum Beispiel ein Buch. Ich habe noch ein paar Minuten. Wollen wir dieses Konzept Israel zuerst üben mit etwas, wo wir vertraut sind. Und das mit dem Blog hat mir gestern sehr gefallen. 31. Oktober 1517, Beginn der Reformation. Was ist in den Jahren Israel passiert? In Israel haben die Türken Jerusalem überrannt und das Osmanische Reich begann dort. Dann 400 Jahre weiter, 1917. Da war vielleicht auch Ding in der christlichen Kirche, aber das war nicht so wichtig für dieses Jahr. 1917, am 31. Oktober, genau 400 Jahre nach der Protestantischen Reformation, wurde Beersheba von den britischen und australischen Einheiten, und damit wurde das Osmanische Reich letztlich besiegt. Zwei Tage später die Balfour-Deklaration, dass Israel wieder ein eigenes Land haben sollte. Und ein paar Wochen später wurde Jerusalem befreit. Das hat den Weg bereitet für die Nation Israel. Fünfzig Jahre später, 1967, da ist der Sechstagekrieg, Jerusalem wird befreit. Und die orthodoxen Juden sagen, 1967 war noch wichtiger als 1948. Es war auf der christlichen Seite haben wir das messianische Bewegung, die ihre Wurzeln auf 1967 zurückführt, und die Wurzeln der Jesus-Bewegung, Jesus Peoples, auch 1967, Kalifornien. Wenn Gott einen Plan hat für sein Volk, dann kommt etwas Gutes, das zum Rest der Welt sich hinbewegt. Jetzt sind wir bei 2017, wir kommen dahin. Und dieses Muster, dass größere Bewegungen in Israel stattfinden, das wird sich wieder zeigen. Ich möchte ein paar abschließende Bemerkungen machen. Die 500 Tage, die später in dieser Woche beginnen. Vom Standpunkt des jüdischen Kalenders, dann kommt man nicht hin auf einen einzelnen Tag, sondern man hat die ganze Zeitphase als wichtig. Also vom jüdischen Standpunkt beginnt diese Phase am ersten Tag der 500 Tage, und die ganze Zeit ist wichtig. Es ist eine wichtige Zeitepoche, auch wenn es einzelne besondere Tage gibt. Vom Standpunkt des jüdischen Kalenders würde morgen Abend Sonnenuntergang der erste Tag beginnen. Und wir fangen ja an dann mit der Schabbatfeier. Aber Gott nutzt Zeit so, und ich glaube, wir haben einen Übergang, einen großen Übergang vor zwischen der Zeit der Heiden und der Zeit Israels. Es ist nicht nur ein Moment, sondern eine Phase. Um die Frage zu beantworten. Und der Name des Mannes, den Gott mir gab, und diesen Ruf, den ich immer noch gebe, es war Jacob.
I will share certain things that are very important to us.
Ich will ein paar Dinge mitteilen, die uns sehr wichtig sind, mit denen ich zu tun habe. Zuerst über die Versammlung, die ich zusammen mit meinem Bruder jetzt seit ungefähr 28 Jahren leite. Wir treffen uns in einem Platz, der Christkirche heißt, in der Nähe des Jaffa-Tors. Und diese Kirche hat eine sehr besondere Geschichte, denn im Anfang des 19. Jahrhunderts, 1830 herum, gab es Christen in England, die eine Vision bekamen, eine Sicht für die Wiederherstellung Israels. Und sie glaubten, dass bevor der Herr wiederkommt, es erneut eine Versammlung, eine Gemeinde von jüdischen Messiasgläubigen in Jerusalem geben würde. Und sie kamen also ins Heilige Land und fingen an, das Evangelium weiterzugeben, mit den Juden in der Altstadt mitgeteilt. Das waren alles orthodoxe Juden. Und die hatten natürlich sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit den historischen Kirchen, mit der katholischen Kirche, mit der orthodoxen Kirche. Sie hatten eine sehr negative Sicht von ihnen, weil die eben auch den Juden gegenüber sehr feindselig waren. Aber diese Anglikaner waren ganz anders und hatten eine Liebe für die Juden, haben eben ein Krankenhaus gebaut und eine Landwirtschaftsschule. Aber natürlich war da so eine Zwiespältigkeit für die Juden, denn sie auf der einen Seite sie als Freunde gesehen, auf der anderen Seite aber als Missionare, und da gab es eben eine Spannung dazwischen. Ich will das ein bisschen abkürzen, weil es eine lange Geschichte ist, aber eine wichtige. Es gab einen Rabbi, der, glaube ich, ursprünglich aus Deutschland nach England kam, in den 1830er Jahren, traf einige dieser Leute und die führten ihn zum Herrn. Und er und seine Frau wurden Anglikaner und er wurde schließlich ein anglikanischer Bischof, also ein jüdischer Bischof in der anglikanischen Kirche. Und diese Und diese Gruppe schloss sich auch irgendwann der anglikanischen Kirche an und sie schickten 1841 diesen jüdischen anglikanischen Bischof nach Jerusalem. Und er war natürlich der erste jüdische Bischof in Jerusalem seit der apostolischen Zeit. Und er sah sich selbst als ein Nachfolger von Jakobus. Denn Jakobus war ja Bischof oder Apostel der Jerusalemer Gemeinde. Und er übersetzte das anglikanische Gebetbuch ins Hebräische. Und der Gottesdienst war dann damals schon in Hebräisch. Aber er starb sehr schnell. Wahrscheinlich war sein Herzinfarkt auf dem Weg nach Ägypten. Das war ein großer Schock für diese Organisation. Denn sie hatten ja diese Vision der Wiederherstellung der Gemeinde. Und sie haben damals schon verstanden, dass der jüdische Teil ein sehr wichtiger Teil des Leibes Christi ist. Die Gemeinde existierte weiter, bis kurz bevor Israel ein Staat wurde. Aber wir erinnern uns, dass die Briten den Juden gegenüber sehr feindselig waren, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele der Holocaust-Überlebenden nach Israel wollten und die Briten sie nicht reingelassen haben. Die Balfour-Deklaration war etwas sehr Positives, aber beim Ende des Zweiten Weltkrieges hatte Großbritannien seine ganze Haltung gegenüber den Juden geändert. Und diese Gemeinde, die sich da traf, weil sie halt Anglikaner waren, wurde dann doch als Feinde des Zionismus betrachtet und nach verließen deshalb die Mitglieder Palästina. Und dann war es auch so, dass diese Kirche auf jordanischem Gebiet in Jerusalem lag, bis zum Sechstagekrieg 1967. Dann kam es wieder zurück auf die israelische Seite, aber es gab keine messianische Gemeinde. Es ist eine lange Geschichte. Ich bekam ein Wort vom Herrn zu dieser Zeit, dass er für uns etwas hatte in Jerusalem. Und ich bin hier als Pastor ausgebildet worden. Aber ich wusste, dass Gott etwas gesprochen hatte. Und dann hörte ich, dass es in dieser Kirche jüdische Gläubige waren, 4 oder 5, die sich mit dem anglikanischen Pastor trafen. Ich bin einfach neugierig hingegangen und habe diese kleine Gruppe dort angetroffen. Und als der anglikanische Priester erkannte er mich. Und er hat mich dann gefragt, wärst du bereit, hier eine messianisch-jüdische Gemeinde aufzubauen? Ich sage, das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Ich bin nach Hause gegangen, habe es mit meinem Bruder besprochen und wir begannen zu beten. Und das hat der Herr uns gezeigt. Die Gemeinde, die Kirche ist ein geweihtes Gebäude. Und das bedeutet normalerweise, dass es immer ein anglikanischer Priester sein muss, der das Abendmahl dort austeilt. Und unser Eindruck war, wenn es eine messianisch-jüdische Gemeinde sein soll, dann müssen wir das Abendmahl austeilen dürfen. Ich bin also zurückgegangen und habe ihm gesagt, unser Eindruck ist, dass das der Herr ist, aber es gibt eben eine Bedingung, dass wir selbst das Abendmahl austeilen dürfen in dieser Kirche. Und er sagte, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Und wir haben gesagt, bete darüber, frag deine Leute und gib uns Bescheid. Und nach einem Monat sagte er, okay, ihr könnt das machen. Und so begann dort diese Gemeinde. Und wie gesagt, ist jetzt ungefähr 28 Jahre alt, hat sehr viel durchgemacht. Man könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, aber wir sind immer noch da. Warum sind wir immer noch da? Es gibt 7 Gründe. Nur eins, weil wir die einzige messianisch-jüdische Gemeinde in der Altstadt von Jerusalem sind. Wir sind die einzige Gemeinde, die eine Sicht für die Wiederherstellung Israels hat. Ihr wisst, die historischen Kirchen in Jerusalem sind ganz auf der anderen Seite. Die haben kein Verstehen und wollen es auch gar nicht, was die Wiederherstellung des israelischen Volkes betrifft. Wir sind die Einzigen in der Altstadt. Das ist ein Grund, warum wir da sind. Ein weiterer Grund, wir glauben, dass Jerusalem, besonders die Altstadt, einen besonderen Platz im Herzen Gottes hat. Und deswegen sind wir da geblieben und haben eine Gemeinde gebaut. Unsere Versammlung besteht aus vielen Leuten aus der früheren Sowjetunion und aus den Nationen. Und es ist eine Gemeinde, die alle Gläubigen willkommen heißt, ob sie jetzt katholisch sind oder orthodox, wer sie auch immer sind. Wenn sie wirklich den Herrn lieben, dann sind sie willkommen, zum Gottesdienst zu kommen. Wir haben eine Vision für die Braut des Messias, dass das Volk Gottes zusammenkommt und Israel seinen Platz einnimmt, den Platz, den Gott Israel in der Gemeinde gegeben hat. Und Israel hat einen speziellen Platz. Da könnte ich lange drüber reden, aber da haben wir jetzt nicht die Zeit dafür. Aber das ist es, was wir glauben, dass Gott seine Braut wiederherstellen will. Und unsere Versammlung war immer offen für die verschiedenen Teile des Leibes Christi. Wenn wir zum Beispiel das Passah feiern, dann kommen viele Katholiken. Und das werden wir nicht glauben. Wenn wir das Brot und das Wein segnen, weil wir in der Realpräsenz glauben, werden sie kommen und am Abendmahl teilnehmen. Sogar der katholische Bischof, wir haben ihn kennengelernt, wir sind Freunde mit ihm geworden, wir haben ihn eingeladen in unser Gottesdienst und es hat sich herausgestellt, das war gar nicht so geplant, dass es ausgerechnet ein Abendmahlsgottesdienst war. Und als er in die Kirche kam, wir haben willkommen geheißen, die ganze Versammlung. Er wurde von zwei Nonnen eskortiert. Und er sah den Tisch des Herrn und sagte, ich kann ja nicht teilnehmen, aber ich werde euch segnen. Und ich glaube, er war noch nie vorher in einem charismatischen Gottesdienst gewesen. Und die Anbetung floss wirklich. Und dann blieb er. Er ist nicht rausgegangen. Und dann hörte er die Predigt und er war sehr bewegt. Und als die Zeit kam, dass wir das Abendmahl teilten, wir haben eine besondere Art und Weise, wie wir das miteinander teilen. Wir nutzen nicht kleine Plätzchen, sondern wir backen ein spezielles Brot. Ein Brot für die ganze Versammlung. Auch wenn da über 200 Leute kommen, ist es groß genug, dass wir das mit ihnen teilen können. Er sah das und er stand auf. Und er nahm den Leib und das Blut Jesu von messianischen Juden. Das war einmal. Er kam ungefähr 6 Wochen später wieder. Und wieder, es war ein Abendmahlsgottesdienst, ungeplant. Und ich habe gedacht, naja, das hat er einmal gemacht, macht er bestimmt nicht wieder. Und es gab Zeit für das Abendmahl. Aber er stand wieder auf. Und er hat teilgenommen. Und dann haben wir danach gedacht, wir müssen mal mit ihm reden. Wir sagten, wir wissen, das kann doch gefährlich für dich sein, wenn sie in Rom herausfinden, was du hier als Bischof tust. Und er sagte, macht nichts. Weil er die Gegenwart Gottes gespürt hat. Und Gott hat etwas in seinem Herzen getan. Und er wollte teilnehmen. Und das erfahren wir auch beim Passa. Und wir Katholiken kommen und wir haben diesen Passa-Abend in Seder. Ein Katholik kam rein. Wir machen die Kirche dann ganz leer und stellen Tische. Und wir haben unsere eigene Liturgie für das Passa. Und dieser katholische Mönch kam rüber zu mir und sagte, kann ich bleiben? So, wenn du willst, kannst du bleiben. Also blieb er. Und dann kam das Abendmahl, die Kommunion. Und als wir es gesegnet hatten, kam er und hat teilgenommen. Das sind für mich kleine oder eigentlich große Zeichen, die zeigen, wenn der Heilige Geist am Werk ist und die Liebe Gottes fließt, dass dann die Barrieren fallen. Wir haben eine Sicht für die Braut Christi. Aus irgendwelchem Grund hat Gott mir einen Dienst an Katholiken gegeben. Vor einigen Jahren hat eine katholische Gemeinschaft von Nonnen, die haben wir kennengelernt. Es wäre wieder eine lange Geschichte. Sie haben mich angefragt, und gesagt, wir brauchen wirklich Bibellehre. Wärst du bereit, uns zu lehren? Ich habe gesagt, ja, wäre ich bereit. Sie sind ungefähr eine halbe Autostunde weg von da, wo wir wohnen. Wir schicken immer eine Schwester, die mich abholt, ins Kloster bringt und alle Schwestern sind da. Wir haben zusammen zwei Bibelbücher durchgegangen, 1. Mose und 2. Mose, Vers für Vers. Und der Blickwinkel, den sie empfing, war ganz, ganz anders. Also es gibt vieles, über das ich sprechen könnte, aber nur, dass sie ein bisschen einen Vorgeschmack geben von dem, was der Geist Gottes tun kann. Vor ungefähr 4 Jahren haben wir etwas angefangen, was die Jerusalem-Olivenbaum-Gemeinschaft ist. Wir haben verschiedene Leiter im Land eingeladen, zusammenzukommen. Wir haben Gemeinschaft, aber wir befassen uns auch mit theologischen Themen, zum Beispiel mit dem Abendmahl. Wie sollen wir das wirklich nehmen? Im messianischen Leib hast du ein ganz großes Spektrum an Abendmahlsliturgien, je nachdem, wo sie herkommen, von welchem Strom, von welcher Strömung sie beeinflusst sind. Und wir haben ungefähr ein Jahr uns damit beschäftigt und ein Abschlusspapier zusammengefasst. Und es ist unser Ziel, messianische Leiter im Land zusammenzubringen und ihnen mitzuteilen, was Gott uns gezeigt hat. Nicht um ihnen zu sagen, was sie machen sollen, aber ihnen mitzuteilen, was Gott uns gezeigt hat. Und es ist auch unsere Absicht, dass wir auch teilen mit unseren Geschwistern und Nationen, was wir empfangen haben. Also nehmen wir verschiedene wichtige Themen als Leiter und wir arbeiten die durch und kommen zu bestimmten Formulierungen, zu bestimmten Übereinstimmungen. Und das ist auch eine Art und Weise, wie der Leib vereint wird. Denn wenn wir zur Übereinstimmung kommen über solche Punkte, es bringt uns viel näher zusammen, als wenn einfach jeder macht, was er eben denkt. Und der Herr zeigt uns, dass wir Dinge zusammentun sollen. Dann, das sind Dinge, mit denen wir uns befassen. Und was uns auch sehr wichtig ist, dass Reich Gottes. Ich will jetzt nicht viel mehr sagen. Aber dass ihr ungefähr wisst, womit ich zu tun habe. Diese Dinge sind sehr wichtig und wir brauchen viel Gebet. Ich erinnere mich, wie wir in Volkenroda in der Weinstube gesessen haben. Und ich glaube, wir haben 3 Stunden über diese Dinge geredet. Ich empfehle euch, trinkt ein Glas Wein mit ihm, hört mehr. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Aber ein paar Sachen müssen noch gesagt werden. Hans Scholz hat ein Projekt. Tut mir leid, ich höre ihn nicht. Ein Botschafter der Balkanländer hat gefragt, ob in der Stadt Bitola ein Friedhof wiederhergestellt werden kann. Das ist ungefähr 42.000 Quadratmeter. Und es ging um das Vernichtungslager Treblinka, wo 3.800 Leute verbrannt wurden und sie wollen diesen Friedhof wiederherstellen im Angedenken an diese Opfer. Und für uns hat sich dann herausgestellt, dass diese Anfrage des Botschafters zu einem Versöhnungsprojekt führt. Nicht nur, dass wir Grabsteine setzen, sondern dass wir die Liebe Christi zeigen. Und es gibt da gar keinen Juden mehr. Aber unter den Augen des der israelischen Regierung, wenn die gucken, wie wir das machen. Und da ist die Herausforderung, wie wir mit der Vergangenheit umgehen und wie wir heute zu Israel stehen. Das ist ein Projekt, das sehr herausfordernd ist. Und wir gehen jetzt nach Betula. Und Leute aus Wolgograd kommen. Und wir möchten für eure Fürbitte bitten. Das ist eine große Herausforderung für uns. Ich glaube, die Herausforderung ist noch größer für die Leute dort vor Ort. Es gibt dort sehr viel Korruption. Bakschisch. Wir hoffen, dass das Projekt nicht durch die Korruption zum Erliegen kommt. Da bitten wir für eure Fürbitte. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann fragt mich. Das ist einer der Gründe, warum wir zusammen essen. Also setzt euch mit Hans zusammen und erfahrt mehr. Alexander, wo bist du? Wir wollen dieses tun.
Orna,
bleib da, wo du bist. Bob, kommst du bitte nach vorne auf die Bühne? Und Benjamin, gehst du bitte nach hinten, so Richtung Tür? Und Hans da hinten. Und wir werden uns nochmal zusammentreffen. Alexander wird instrumentell spielen, wenn wir beten. Und dann können wir mit Gebet beginnen. Alyosha und Jody dienen auch viel in Deutschland.
Sie
haben gerade ein Seminar bei den Marienschwestern gehalten. Sie haben eigentlich dasselbe Thema wie Benjamin, das Reich Gottes. Alyosha spielt mit seinem Klavier, um durch die Musik, durch die Atmosphäre das Reich Gottes freizusetzen. Und ich bitte jetzt im Geist zu beten, während wir beten für seine Geschwister, die einen Dienst in Israel haben, dass er einfach diesen Segen freisetzt vom Himmel her, einen doppelten Segen. Und ich will einfach einen Schritt zurücktreten und die Priesterschaft in ihren Platz gehen lassen. Ihr wisst, wie die Leute sind, betet für sie, lasst uns Fürbitte tun, für die Heiligen, die das Werk tun, in Israel und drumherum.